Heute kann ich noch einigermaßen auch ohne Brille Auto fahren, auch noch zur Not lesen, aber bei kleinen Schriften. Ja, liebe Freunde, herzlichen Dank. Und ich habe heute ein besonderes Thema aufgegriffen und beginne mit einer Rätselfrage. Also gut zuhören. Was war am 2. Mai 2010? Da stand Alexander Seibel hier und hatte genau das gleiche Thema, nämlich Palmsonntag. Wer kann sich daran erinnern? Also seht, ich kann fröhlich das neu aufgreifen. Ich habe bewusst gesagt, gleiche nicht dasselbe, sonst wäre es ja total identisch. Wenn man dann eine Art Videoaufzeichnung gemacht hätte, könnte man die jetzt dann sozusagen neu einspielen. Und es ist ja Ostern, Palmsonntag, ein bewegliches Fest. Also der offizielle Palmsonntag-Termin ist genau in einer Woche, also der 28. Ostern ist ja gewöhnlich immer der erste Sonntag nach Frühlingsvollmond. Am 28. ist dann prompt der Vollmond. Also ist es beweglich. Damals war es Mai, jetzt ist es März. Und mit Gottes Gnade möchte ich da einige Gedanken weitergeben. So, und ich habe das auch auf PowerPoint. Jetzt hoffen wir, dass der Vorführeffekt uns nicht zu viel Streiche spielt. Sieht man was? So, jetzt muss ich mal wieder auf meine... So, der vierfache Test. Und Predigt Palmsonntag. Einzug Jesu in Jerusalem. Und ich habe die Grundgedanken von Fruchtenbaum, der messianische Jude. Wir sind derselbe Jahrgang, er ist im September, ich im Dezember 43. Er meinte, diese drei Monate makes all the difference. Das macht den ganzen Unterschied zwischen uns beiden aus, was ja auch stimmen kann. Und wie er sagte, das Lamm Gottes, das Passahlamm. Jesus musste ja zu einem gewissen Zeitpunkt, an einem gewissen Ort geopfert werden, wird jetzt öffentlich ausgesondert, zieht ein in Jerusalem und Jesus wird ja das Lamm Gottes genannt im Johannesevangelium. Als er unseren Herrn sieht, sagt er nicht, wie es in einer humanistischen Theologie manchmal üblich ist, ein großes Vorbild, ein religiöses Genie, ein Modell für Mitmenschlichkeit, sondern er sagt das Wesentliche, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt oder wegnimmt, wie man dann das Wort Areo übersetzen mag. Und Folgendes vorweg. Das Lamm musste fehlerfrei sein, für den öffentlichen Test ausgesondert, sozusagen vor den Augen Israels. Und wir haben die Anleitung dazu, wie uns ja bekannt ist, das passt ja auch sehr gut zum Abendmahl, 2. Mose 12. Bevor das Volk Israel die Knechtschaft Pharaos verlassen konnte, musste ein unschuldiges Lamm geschlachtet werden. Da mag sich manch einer gefragt haben, wozu ist das nötig, können wir nicht auch gleich so aufbrechen und so weiter. Und dieses Lamm musste besondere Eigenschaften haben. Kapitel 12, Vers 1, und der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, sage der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats, des Monats Nisan, nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Ihr sollt aber, jetzt kommt ein solches Lamm nehmen, das keinen Fehler hat, ein männliches Tier, ein Jahr alt, also in der Blüte seiner Kraft von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Ein Jahr alt, es heißt in Jesaja 53 von unserem Herrn, er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da für die Missetat meines Volks geplagt war. Wenn jemand mit 80, 90 stirbt, dann wird man nicht sagen, ist aus unserer Mitte hinweggerissen worden. Aber wenn jemand in der Höhe seiner Kraft durch meinetwegen unglückliche Führung, Autounfall, was immer, unerwartet stirbt, dann kann man oft lesen, weggerissen aus der Mitte des Lebens. Also ohne Fehler, männlich, und man sollte es bis zum 14. Tage des Monats verwahren, dann soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten. So, jetzt sind wir im Palmsonntag. Es hat ein gewisser Robert Anderson ein Buch geschrieben. Frage, kann man mich gut hören? Einige kennen schon dieses Wortspiel, nicht? Also mit Filter, wie heißt Kaffee, mit Maske, das ist der Filterkaffee, jetzt muss ich selber nachdenken. Und also, dass das nicht so gefiltert wird. Ein gewisser Robert Anderson hat ein Buch geschrieben, The Coming Prince, der kommende Messias, der kommende Fürst. Er hat sich mit Astronomen unterhalten und er hat begonnen auszurechnen von Daniel 9, der berühmten Wochenprophetie, von der Zeit an, Vers 25, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. 69 Jahrwochen und also 483 Jahre, und es wurde im Jahre 445 vor Christus, Nehemia lesen wir das, der Befehl gegeben, Jerusalem aufzubauen. Eine biblische Jahrwoche ist 360 Tage, er hat das ganz genau ausgerechnet. Es geht sich auf den Tag genau aus, auf den 6. April 32 nach Christus, Palmsonntag. Zehnten Tag ausgesondert und am 14. Tag geschlachtet. Der vierte Tag, 14., wenn der 10. beim Sonntag ist, ist Donnerstag. Die Juden zählen ja den neuen Tag von Abend an. Der Herr feierte das Abendmahl mit seinen Jüngern. Und an demselben Tag für uns dann Karfreitag. Das begann also für die Juden schon Donnerstagabend, wurde unser Herr gekreuzigt. Und wie Fruchtenbaum darlegte, es mussten ja tausende Passahlämmer, zigtausende, laut Josephus haben sich da, glaube ich, 200.000 versammelt in Jerusalem, geschlachtet werden. Es war ein irrsinniger Arbeitsaufwand, die Tiere dafür, das Passafest zu bereiten. Die Leviten, die Priester und so weiter hatten Totaleinsatz. Und deswegen gab es dann ein priesterliches Passahlamm. Sie haben selber nicht an diesem teilgenommen, an diesem Donnerstagabend nach unserer Zählung, sondern erst am nächsten Tag haben sie für sich dann ein Passahlamm geopfert. Also so ähnlich wie bei einer Hochzeit, große Feier, da laufen die Diener, die Kellner herum und bedienen die anderen, aber essen selber nicht. Und erst wenn dann die Hochzeitsfeier vorbei ist, finden die dann Zeit, sich gemütlich irgendwo hinzusetzen, waren ja vorher ständig im Einsatz, und selber etwas zu essen. Also das priesterliche Passahlamm wurde dann für die Priesterklasse und besonders die Hohepriester am nächsten Tag um 9 Uhr geopfert. Und das war genau der Zeitpunkt, wo unser Herr ans Kreuz genagelt wurde. Also 10. Tag Aussonderung, 14. Tag die Schlachtung. Und ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats, da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen. Das kennen wir, das Passa-Ereignis. Passa heißt ja überspringen, um das dann der Herr vorüberzieht. Und ganz Israel schlachtete das Passalamm. Und die Juden haben Jesus getötet. Darf man das noch sagen? Nach den Ereignissen des Holocaust und so weiter. Wo steht das? Also eine von vielen Stellen, es gibt heute so viel Philosemitismus, dass Leute sagen, der Ruf, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, das war der Wunsch, durch das Blut Jesu gerettet zu werden und das darf man nicht so sagen und so weiter. Und diese Leute meinen es gut, aber biblisch ist es nicht. 1. Thessalonicher 2, da sagt Paulus, ihr seid denselben, ihr Thessalonicher, den Weg geführt worden, wie die Gemeinde Gottes in Judäa, in Christus. Denn ihr habt eben dasselbe erlitten von den Landsleuten, euren Landsleuten, was jene von den Juden, die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten. Aber jeder, der echt das Kreuz erkannt hat, das heißt seinen eigenen Zusammenbruch, seiner eigenen Gerechtigkeit vor dem lebendigen Gott, erkennt sofort, meine Sünde hat ihn dort angenagelt. Keinen Deut besser. Letztlich haben wir ihn alle dort angenagelt. Jeder, dem Gott die Decke wegnimmt, am Kreuz von Golgatha, darf das erkennen. Da geht es einem wie Sacharja 12,10, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und wer echt vor Gott zerbrochen ist, der darf erkennen, meine Schuld hat ihn dorthin gebracht. Also wollen wir auch ganz bewusst sagen. Und ihr wisst ja, durch ihren Fall ist den Heiden der Reichtum widerfahren. So, das Lamm muss fehlerfrei sein, wird jetzt öffentlich kontrolliert und wenn man bei diesem Passahlamm einen Fehler fand, dann musste ein anderes genommen werden. Es musste fehlerfrei sein und jetzt unser Herr wird von 4 Menschengruppen getestet. Es wird kontrolliert, ist dieses Lamm wirklich vollkommen. Wieso jetzt öffentlich dieses Ereignis, der Einzug Jesu in Jerusalem, wird ja in allen 4 Evangelien geschildert, wenn ein Ereignis in allen 4 Evangelien berichtet wird, wie auch die Kreuzigung, dann ist es eben von ganz besonderer Bedeutung. Matthäus 21 und deswegen der Name Palmsonntag, sie empfangen ihn mit dem messianischen Gruß aus dem meistzitierten Psalm, aus Psalm 118, gemeinsam mit Psalm 110, die beiden meistzitierten Psalme, im Neuen Testament, die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie Hosianna dem Sohn Davids. Es hat jemand, Lutz Schäufel, glaube ich, hat geschrieben, die Welt ruft Corona, die Christen rufen Maranatha. Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Baruch haba b'shem Adonai. Das hat Fruchtenbaum so oft wiederholt, dass ich es mit der Zeit dann auch schon mir gemerkt habe, viel mehr Hebräisch kann ich nicht. Also keine Angst. Sieht jetzt sehr beeindruckend aus, aber leider ist da nicht viel mehr Hebräisch verhaftet. Hosianna in der Höhe und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist das? Und dann lesen wir, das Volk aber bereitete die Kleider auf den Weg, das war die Unterwerfung unter einen, der über einen ist, über einen König eigentlich, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und dann das, was wir hier gelesen haben, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und wären wir damals Zeitzeugen gewesen, dann hätten wir gedacht, ja, jetzt ist die Erweckung da, jetzt beginnt das messianische Friedensreich. Und wir wissen ja, wie es dann weitergeht. Wir haben dann die Reinigung des Tempels, den verdorrten Feigenbaum, das kennen wir, das Symbol. Und das Symbol für das messianische Friedensreich sind Weinstock und Feigenbaum. Die sollten jetzt aufblühen. Jetzt ist Jesus als König willkommen geheißen, messianisch. Wie gesagt, gelobt sei er, da kommt im Namen des Herrn. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Jetzt beginnt das Friedensreich. Wir wissen, wie es weiterging, die gleiche Menge rief dann ein paar Tage später, kreuzige ihn und der Feigenbaum verdorrte und der Weinstock wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Der Feigenbaum, das nationale Israel, es verdorrte bis auf die Wurzel. der Weinstock, das religiöse Erbe Israels, weggenommen, einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Der Ratschluss, der Schatz Gottes ging zu den Nationen, die Bibel. Der Ölbaum ist das bekehrte Israel. Ich denke, wir kennen das. Das Lamm Gottes wird nun von vier verschiedenen Personengruppen getestet. Zunächst erste Gruppe von den Hohenpriestern und Ältesten des Volks. Frage nach Jesu Vollmacht. Das lesen wir in Matthäus 21, Abvers 23. Und als er in den Tempel kam, traten zu ihm die Hohenpriester und die Ältesten im Volk und sprachen: Aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir die Vollmacht gegeben? Jesus antwortete und sprach: Ich will euch ein Wort fragen, wenn ihr mir das sagt, will ich euch auch sagen, aus was für Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen: Sagen wir, sie sei von Himmel gewesen, so wird er zu uns sagen, warum glaubtet ihr ihm denn nicht? Und wir lesen das in Lukas 7, Vers 30. Wie alles Volk hinausging und ließ sich taufen mit der Taufe des Johannes, eine Taufe zur Buße. Und dann lesen wir in Lukas 7, Vers 30, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Es gibt ja so diesen ausgeprägten Calvinismus mit seiner Prädestinationslehre, aber hier steht, Gott hat ihnen das zugedacht, Gott wollte ihnen das geben. In gewisser Hinsicht war das nicht vorherbestimmt, das war zwar von Gott gewusst, aber sie verachteten das. Und jeder, der das Evangelium ablehnt, verachtet, was Gott ihm geben möchte. Das größte und wichtigste Geschenk, nämlich die einzige Antwort auf die wahre tödliche Krankheit der Menschheit, das ist nicht Corona oder irgendein SARS-Virus, sondern die Sünde. Vergebung. Dass ich das nicht vergesse, es gibt da so ein ausgezeichnetes Buch von Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte. Und im Hinduismus ist die Botschaft, du brauchst Erleuchtung. Das ist ja auch ganz stark in unsere westliche Welt eingedrungen. Der Ausdruck Selbstverwirklichung kommt aus dem Hinduismus. Man soll erkennen, dass man göttlich ist und so weiter. Und auch in christliche Kreise, wir brauchen mehr innere Erleuchtung und Stimmen und hörendes Gebet und prophetisches Gebet. Nein, sagt Vishal Mangalwadi als gebürtiger Inder, du brauchst nicht Erleuchtung, du brauchst Vergebung. Das ist unsere Botschaft. Das ist es, was die Welt nicht hören will. Sie verachteten, was Gott ihnen gegeben hat. Sie bedachten bei sich selbst, sagen wir es mal von Himmel, dann wird er zu uns sagen, warum glaubt ihr denn ihm nicht? Sagen wir aber, es sei von Menschen gewesen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus was für Vollmacht ich das tue. Liebe Freunde, es gibt eine Voraussetzung, dass Gott redet. Dass man Gott erkennt. Man muss wahrhaftig sein. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wir leben heute in einer Zeit der Manipulation und der Lüge. Das ist erschütternd. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Meine Frau ist gestern mit Martin Kampos noch nach Kassel gefahren, wegen dieser Querdenker-Demo, aber jetzt nicht groß deswegen, sondern sie hatten auch dieses Schild mit, Jesus kommt wieder, tue Buße und so weiter. Viele haben sich wegen dieses Schilds bedankt. Und sie sagte, und das konnte man da überschauen in Kassel, war absolut friedlich. Nachrichten. Es kam wieder zu Ausschreitungen, Polizei musste eingreifen. Total anderes wird öffentlich berichtet, was sich wirklich abspielt. Und nur wer immer noch glaubt, dass der Mensch gut ist und wahrhaftig und die da oben unser Bestes wollen, denen können wir doch vertrauen. Der kann das dann so akzeptieren. Also man kann jetzt wirklich anlehnen an Wilhelm Busch sagen, er sagte mal, so manchmal steht im Zeitungsblatt, was sich nicht ereignet hat. Kann man jetzt aktualisieren, in der Tagesschau ist oft zu sehen, was in der Tat so nicht geschehen. Das ist offizielle Denke. Hier oben sind unsere Beglücker und alle, die da jetzt dagegen womöglich sich noch stellen, das müssen die Bösen sein, also die Querdenker, die Rechtsaußen, die Aluhüte und die Braunen und so weiter. Und dieses Narrativ, diese Denke muss stimmen, die stammt auch aus der DDR. Da war jeder, der irgendwie noch gegen sich dieses System stellte, natürlich der Klassenfeind. Und dann wird das dementsprechend angepasst. Das macht die Welt, sie ist verlogen, sie ist betrogen, sie ist unwahrhaftig. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und das ist Gericht Gottes, dass Gott schweigt. Das beginnt ja, denn Gott hat ja zu Israel geredet. Den Juden ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und was geschieht dann mit der Verwerfung unseres Herrn? Dann redet Gott nicht mehr. Dann ging es ihnen ähnlich als Volk, wie es diesem ersten König Saul ergangen ist. Als der dann zu dieser Hexe, zu diesem Medium in Endor kommt und den Geist des Samuels heraufholen lässt, dann fragt ihn Samuel, warum störst du mich in meiner Ruhe? Und dann kommt eine tragische Antwort. Dann sagt Saul, der Herr redet nicht mehr mit mir. Gott schweigt. Und wir haben ja das Reden Gottes abgeschafft. Bibel, Märchenbuch. Gott redet durch sein Gewissen, laut Freud, anerzogen. Gott redet durch die Schöpfung, durch Zufall entstanden. Was machen Sie jetzt? Dann gehen Sie zu irgendwelchen trüben Quellen. Mystizismus, Magie, Spiritismus, Geisterwelt, Außerirdische und so weiter. Vielleicht ein persönliches Beispiel. Ich kam ja 68 zum Glauben, war in Wien auf der Hochschule für Bodenkultur, jetzt heißt sie Biokultur, und da waren sehr viele Leute, die studierten dort Landwirtschaft, Agrarkultur und so weiter, ich hatte die Kulturtechnik, und waren oft sehr konservative und gottesfürchtige Studenten, haben ihren Glauben manchmal sehr ernst genommen. Prächtige Menschen. Und die hat das sehr beeindruckt, dass wir die Bibel bis zu einem gewissen Teil kannten und frei beten konnten. Das konnte der Katholik damals nicht. Inzwischen haben sie sich durch die Charismatik etwas angepasst. Und das hat manchen angesprochen, durften auch manchen für den Herrn gewinnen. Und manch einer war angesprochen und wenn ich sie dann fragte, ja glaubst du das auch? Und dann merkte man ja, wenn ich sage ja, dann wird er womöglich fragen, aber willst du dich nicht bekehren? Wenn ich sage nein, dann wird er mich fragen, warum gehst du dann am Sonntag zur Messe? Und dann kam als Antwort, naja, so einfach ist das nicht. Und dann merkte man, hoffentlich ändern Sie ja noch Ihre Einstellung. Und haben Sie geändert, ist jetzt bald 50 Jahre her. Also Sie sind nicht wahrhaftig. Dann kam man nicht weiter. Und ich werde nicht vergessen, als Wilhelm Busch sprach über meine Erfahrungen mit der Gestapo, und dann sagte er, es kann Gericht sein in dieser dunklen Nazizeit, dass Gott seinen ganzen Volk schweigt. Also hier nach dem triumphalen Einzug, der Herr redet nicht mehr, er schweigt. Ich habe hier noch Folgendes hier auf dem Bildschirm zu sehen. Es ist interessant, Markus ist ja das viel kleinere Evangelium. Es ist unser kürzestes, es wirkt wie ein abgespecktes Matthäus-Evangelium, und für unsere modernen Theologen ist das die Markus-Urquelle. Die glauben alle noch an die Evolution, und da war so eine kleine überlieferte Urquelle, und an der hat man dann ausgeschmückt, und dann wurde es mehr nach Matthäus. Aber laut Kirchenvater Eusebius, der es besser wissen müsste als unsere Theologen, die dann Jahrtausende später kamen, war Matthäus der Erste, der sein Evangelium geschrieben hat. Aber bei Markus interessanterweise, bei diesem Bericht in Kapitel 11 über den Einzug Jesu in Jerusalem, da lesen wir zweimal, wie der Herr sagt, antwortet mir, antwortet mir. Und wenn die Bibel etwas wiederholt, dann legt sie besondere Betonung darauf, und Gott möchte, dass wir uns ihm stellen, denn wir sind von Natur aus auf der Flucht. Aber jeder, der sich ehrlich zu Gott kommt, Tja, der muss die Maske fallen lassen. Direkte Anspielung. Aufruf zum Ungehorsam. Seibel predigte in der Maskengemeinde, ihr müsst die Maske fallen lassen. Also, das ist doch etwas für den Kadi. Dann, wenn einer ehrlich zu Gott kommt, und das hat sich einmal abgespielt, da hat einer gepredigt, ein Pastor, und da war jemand noch dabei, ich weiß nicht mit der Einzelheit, warum der dazu kam, dann ging der auf ihn zu und sagte, er hatte das Volk wieder mal sehr verdummt, unser Pastor, unser Pfarrer, das mit der Auferstehung und Leben nach dem Tod und so weiter. Und dann fragte der, zum Glück hat der Pastor dann gefragt, willst du Gott kennenlernen, wenn es ihn gibt? Ja, was ist die Voraussetzung? Du musst wahrhaftig sein. Und dann ließ er die Maske fallen. Und da kam Rauschgift. Da kam alles Mögliche ans Licht. Der Pastor war entsetzt. Aber der hat tatsächlich kapituliert. Und dann lernt er den wahrhaftigen Gott kennen. Die normale Reaktion, nachdem man so verstrickt ist in Schuld und Sünde, alles Märchen. Wie geht es weiter? Jetzt kommt die zweite Personengruppe, Herodes, Leute und die Jünger der Pharisäer. Die Sache mit den Zinsgroschen. Das war eigentlich eine perfekte Falle. Ich habe ja sowieso die Gabe, Fettnäpfchen anzusteuern. Also, sie sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhänger des Herodes. Da sprachen sie, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Damit haben sie sich eigentlich selber entblößt. Ohne es zu wissen, haben sie gesagt, du bist der Wahrhaftige, du bist der wahre Gott, denn nur Gott allein achtet nicht das Ansehen der Menschen und richtet recht. Das ist ja das Gebet des Abrahams in 1. Mose 18, ich glaube es ist der Vers 24, sollte der Richter aller Welt nicht recht richten. Es gibt nur einen, der recht richtet, der die Menschen nicht nach ihren persönlichen Status betrachtet, der gerecht ist. Und damit haben sie sich ja eigentlich selber in die Ecke gestellt. Darum sage uns, was meinst du, ist recht, dass man den Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Also eine perfekte Falle sagt, es ist recht, dass man den Kaiser Steuern zahlt. Dann hätten sie gesagt, ihren Leuten kann ich der Messias sein, ist ein Lakai der Römer. Der Messias ist unser Befreier. Hätte er gesagt, es ist nicht recht, dass man den Kaiser Steuern gibt, dann hätten sie ihn angeschwärzt bei der römischen Obrigkeit. Hier ist ein Rebell. Ruf zum Aufstand auf. Und da müssen wir nochmal hier zurück. Und wir wissen, wie die Antwort unseres Herrn ist. Zeigt mir eine Münze, dann zücken sie das Denarion, Jesus merkte ihre Bosheit und sprach, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Also holde Töne. Und was versucht mir? Ihr weiset mir eine Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Groschen dar. Und er sprach zu ihnen, wessen Bild? Und die Aufschrift ist sie. Damit hat er sie gedemütigt, denn wessen Währung ich habe, dem bin ich untertan. Sie mussten hier bekennen, wir sind sozusagen unter der Autorität der Römer. Sie sprachen des Kaisers, da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen davon. Also das ist so eine geniale Antwort anzunehmen, dass das einfache Leute, Fischersleute oder Matthäus sein Zöllner sich erfunden hat, das ist göttliche Weisheit. Und es hat jemand mal gesagt, wären die bereit gewesen zu hören, hätte der Herr vielleicht eine Frage gestellt. Wessen Bild trägt ihr? Ihr seid im Bilde Gottes geschaffen. So gib Gott, was Gottes ist. Das heißt, liefere dich ihm aus. Es heißt in Vers 15, den haben wir da nicht gesehen auf der PowerPoint, da gingen die Pharisäer hin und hielten einen Rat, wie sie ihn fingen in seiner Rede. Seht ihr, Das ist die Welt. Sie suchen ihn zu fangen. Und liebe Freunde, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie ihn versucht haben, werden sie uns ja auch versuchen, aufs Glatteis zu führen, bei öffentlichen Talkshows freundlich sozusagen heranbitten auf eine Lichtung, um uns dann zum Abschluss freizugeben. Und wir müssen allmählich nachdenken, warum glauben wir das, was wir womöglich aus Tradition, aus Gewöhnung jeden Sonntag zelebrieren. Da gibt es ja diesen Pierre Vogel, der ist ja ein ganz überzeugter Missionar für den Islam. Als jemand mal bei so einer Versammlung rief, der Islam ist eine Religion der Gewalt, des Schwertes, da hat er gesagt, komm her, hat ihn aufgeschlagen, Matthäus 10, ist es Vers 36, wo der Herr sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Vers 34, das damit dann gemeint ist, die Trennung zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, und wie sie gerade im Islam ist, wenn sich einer bekehrt, das hat er dann nicht mehr vorlesen lassen. Und dann lachten die ihn aus. Also wir müssen allmählich gewappnet sein. Sie holen dich freundlich, um dich sozusagen zu fangen. Und versuchen mit allen Tricks irgendwie einen Fehler zu finden. Ja, Jesus war doch nicht vollkommen und war doch nicht ohne Fehler. Und beim Koran, da haben sie Respekt, und bei den religiösen Werken der anderen Leute, aber bei der Bibel, ja, das ist doch nicht fehlerlos. Da setzen sie alles daran, ja, irgendwo einen Fehler zu finden, damit er dann eben nicht der wahre Messias ist. Sozusagen, der Herr setzt ja sein Wort und seine Person gleich. Wer mich verachtet, nimmt meine Worte nicht an. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Wer sich meiner Worte schämt und so weiter. 2. Korinther 3, dieselbe Decke, die das Antlitz Jesu zudeckt, die Schrift zudeckt. Wenn Sie Mose lesen, 2. Korinther 3, hängt die Decke vor dem Herzen. Deckt laut 2. Korinther 4 das Antlitz Jesu zu, wollen alle möglichen Tricks finden, und dann ist er ja nicht das wahre Passahlamm, dann ist er nicht der wahre Messias. Ja, wunderbar, dann liegen wir richtig. Und da gibt es Tragödien. Wir hatten jemanden in Wien, der hat fast 20 Jahre seit dem Herrn nachgefolgt. Jetzt hat er sich losgesagt, aber nicht nur das. Auf seinem Internetblog kann man jetzt nachlesen, die Bücher von Richard Dawkins und einen Karl-Heinz Deschner und anderen, die dann alle nachweisen, wie das Neue Testament, die Evangelien erfunden sind und so weiter. Hat angeblich jetzt Fehler gefunden. Jetzt kommen wir zur dritten Menschengruppe. Wir haben ja gesagt, insgesamt 4 Personengruppen. Die Sadduzäer. Und da lesen wir ab Matthäus 22, Vers 23, an demselben Tag traten zu ihm die Sadduzäer, die dafür halten, es gebe kein Auferstehen, und fragten. Seht ihr, das Lamm Gottes wird geprüft. Ist er wirklich fehlerfrei? Ist er wirklich ohne Tadel? Ohne einen Schaden? Ohne irgendwas? Jetzt kommen die Nächsten und sprachen, und die Pharisäer hatten so Fangfragen sich erdacht, konzipiert, die Sadduzäer, um die Pharisäer eine Falle zu locken, damit die dann dumm dastehen, so wie sie es bei so Talkshows auch gerne mit uns machen. Und sie sprachen, Meister Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat nicht Kinder, so soll sein Bruder die Frau zum Weibe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken, diese Levirats-Ehe. Nun sind bei uns gewesen 7 Brüder, der erste freite und starb. Und weil er nicht Nachkommen hatte, ließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis an den 7. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun, in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter den 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Und da sagt der Fruchtenbaum, also wenn ich diese Geschichte hörte, da würde ich denken, Da muss ein Detektiv ran. Das ist eine schwarze Witwe. Kaum ist die verheiratet, wird der frisch vertraute Ehemann mit aufgestellten Hausschuhen, wie die Österreicher sagen, aus dem Haus getragen. Da ist etwas nicht in Ordnung. Nun ja, und das war natürlich eine Fangfrage. Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen: Ihr irret und kennet die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. Das ist interessant. Du kannst die Kraft Gottes und die Schrift nicht trennen. Viele wollen heute irgendwie eine besondere Krafterfahrung außerhalb des Wortes Gottes. Das geht normalerweise parallel. Und in der Auferstehung werden sie weder freien noch sich freien lassen. Die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können hinfort nicht sterben, sie sind gleich den Engeln. Das ist ein erschütternder Vers für alle, wie ist jetzt der islamische Ausdruck, also für diese IS-Attentäter, die da meinen, auf sie wartet dann im Himmel, warten dann über 70. Nein, das sind nicht Märtyrer, diese Dschihadisten, das sind Selbstmordattentäter. Ja? Gut. Ich habe aber die Ausrede, ich war schon 77, da passiert es dann im Laufe der Zeit, dass die Gedanken und die Haare einen verlassen. Erst die Haare, dann die Gedanken oder wie auch immer. Bei manchen ist es umgekehrt. Haschid, glaube ich, diese Märtyrer heißen im Islam Haschid. Aber, ja. Ich dachte, ich wüsste es, aber na gut. Und jetzt kommt die Antwort: Habt ihr aber nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott? Er spricht: Ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Und darauf hat auch Mose bei dem Dornbusch hingewiesen, wo er denn nennt Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn in ihm leben sie alle. Ich habe das jetzt bei Lukas zitiert, denn bei Lukas steht eine kleine Bemerkung, die bei Matthäus nicht steht, nämlich beim Dornbusch. Und dieser Dornbusch, an dem sich, wie wir alle wissen, Gott dem Mose offenbart, der brennt und verbrennt doch nicht. Und das ist auch ein Schattenbild für die Auferstehung. Und mit Gottes Gnade hoffe ich, das rüberzubekommen, denn wir sind ja unter dem Zorne Gottes. Seine Heiligkeit müsste uns verzehren. Dornen, ein Bild ja auch für den Fluch. Und da sieht Mose den Dornbusch und er brennt und er verbrennt doch nicht. Und das ist das, was geschehen ist auf Golgatha. Da hat der Zorn Gottes gelodert. Das ist sozusagen die Heiligkeit Gottes, der ein verzehrend Feuer ist, ist das voll zur Geltung gekommen und müsste uns alle verzehren. Und wie können wir dennoch jetzt in die Gegenwart dieses heiligen Gottes kommen, ohne verzehrt zu werden, die wir das Gericht verdient haben? Und das geschah durch Golgatha. Da hat der Zorn gelodert. Und da gibt es dieses Beispiel, das einige sicher auch kennen, als diese Flächenbombardements waren, 1944 und noch später, das Schlimmste war ja dann Dresden, 13. Februar 1945, so jetzt ist man dann doch noch gekommen, Haschid, so nennt man die Selbstmordattentäter oder Märtyrer im Islam. Also für die ist das schlechte Nachricht, dass man da im Himmel nicht mehr freien kann. Aber jetzt zurück zu diesem Flächenbombardement. Und das war, glaube ich, in der Stadt Wuppertal. Und da waren die Phosphorbomben und da brannte alles. Jedenfalls eine Stadt im Ruhrgebiet. Und wisst ihr, wo die Leute hingeflohen sind? In die Synagoge. Weil dort hat in der Reichskristallnacht am 9. November 1938 hatte die Synagoge gebrannt. Und das war dann der einzige Ort, der vom Feuer verschont blieb. Und so ist Golgatha der einzige Ort, wo das Gericht Gottes vorübergegangen ist. Und dort müssen wir hinfliehen. Und insofern, Mose als Bild jetzt für die Befreiung und so weiter, hier noch aus der sichtbaren Knechtschaft, unser Herr aus der unsichtbaren, der Dornbusch brennt und er verbrennt doch nicht. Und jetzt kommt noch ein interessanter Zusammenhang. Die Sadduzäer, also glaubten weder an einen Engel, noch an einen Geist, noch an eine Auferstehung von den Toten. Wie es die Pharisäer, wie uns Apostelgeschichte sagt, alles glaubten. Aber die hätten nicht gesagt, wir sind die Liberalen. Wir sind die Vorläufer von Käse, Pult und Konzelmann und so weiter. Lüdemann, was es da alles für Männer gibt, die alles das für Märchen erklären. Die hätten gesagt, wir sind besonders bibeltreu. Wir sind die Exklusiven. Wir glauben nur das, was Mose sagt. Und Mose redet nicht von der Auferstehung. Ja, Jesaja 26, deine Toten werden leben. Daniel 12, die in der Erde schlafen, die werden auferstehen. Einen zur ewigen Herrlichkeit, die anderen zur ewiger Schande. Aber das war für die nicht inspiriert. Inspiriert war für sie nur die Tora, der Pentateuch. Wo steht etwas bei Mose von der Auferstehung? Und jetzt zitiert der Herr aus 2. Mose, und das sind die fassungslos. Das griechische Wort hier, bei den Zinsgroschen, das ist das Wort taumazo, staunen. Aber hier das Wort hier ekplesso, das heißt wirklich fassungslos, aus der Fassung rausgehauen. Und da steht noch dazu das Imperfekt. Das heißt ja jetzt anders, das Präteritum. Und Imperfekt ist im Griechischen die anhaltende Form, die Dauerform. Also es wäre so, die standen da und ich wäre nach einer Viertelstunde wieder vorbeigekommen und die waren noch immer so da gestanden. So hat die das umgehauen. Oder sagen wir mal nach 5 Minuten. Immer noch da gestanden. Der Grieche hat ja so eine genaue Grammatik. Laut Rosche Liebe kann man ein griechisches Verb 450 Mal abändern. Also die können da einige Dinge genau zum Ausdruck bringen. Und jetzt kommen wir zum 4. Test. Pharisäer und Schriftgelehrten, das größte Gebot. Und da lesen wir, und einer unter ihnen, Vers 35, ein Schriftgelehrter versuchte und fragte, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach, und beides ist nicht aus den Gesetzestafeln, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen 3 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also jetzt, wo ist der Aufstand? Ich erwarte eine Reaktion wie in Apostelgeschichte 22, Vers 22, als sie hörten im Zug bis zu diesem Wort und dann schrien sie ihn, weg mit ihm, er darf nicht mehr leben. Was habe ich euch da angelogen? In diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die Bibel kennt nur 2 Gebote, Gott und den Nächsten. Wir haben schön ein drittes angefügt. Es steht, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Ach, das ist doch mein so ein Problem. Ich habe so Probleme, mich selber zu lieben. Ich liebe ja nur den Nächsten von Natur aus. Alles verkehrt gemacht in diesen letzten Tagen. Die Bibel erkennt also nur Gott und den Nächsten zu lieben. Das heißt von David, er liebte Jonathan wie sein eigenes Herz. Du bist doch von Natur aus am Nächsten. Und wenn du das schaffst, deinen Nächsten so zu lieben, wie du dich von Natur aus selber liebst, dann brauchst du keinen Erlöser. Es hat nur einer bis jetzt geschafft. Wie heißt er? Das Lamm Gottes, fehlerlos. Jesus Christus. Für mich ist das, dass das so eingeschlagen hat. Es war ja bis in die 70er Jahre Eigenliebe bei allen Konfessionen, egal ob katholisch, orthodox, protestantisch, evangelikal, katastrophal, was immer, als Sünde abgelehnt. Und dann beginnt 1973 mit Trobisch dieses Buch, Liebe dich selbst, es schlägt ein wie ein Flächenbrand. Das ist mein Problem. Du kannst den Nächsten erst lieben, wenn du dich selber liebst und so weiter. Voll aus der Psychologie und ist für mich auch ein Beweis, dass wirklich das Ende näher rückt. Weil Paulus spricht von den gräulichen Zeiten der letzten Tage und da listet er ja dann 18 Eigenschaften auf. Und die erste, die er erwähnt, ist 2. Timotheus 3, Vers 2, die Menschen werden viel autos, sich selbst lieben. Vers 4, viel hedonos, vergnügungssüchtig. Da spielen sich jetzt tragische Dinge ab. Andreas, jetzt wie lange habe ich hier schon gestanden? Dann mit gestrecktem Galopp zum Ende. Schaut, und dann lesen wir in Vers 41 weiter, nachdem der Herr sagt, in diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir lesen ein anderes Evangelium, dass er sagt, Meister, hast recht geantwortet. Dann und die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen Davids. Er sprach zu ihnen, wie kann denn dann David im Geist seinen Herrn nennen, wenn er sagt, der Herr hat gesagt, zu meinem Herrn setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Dann nennt ihn ja David seinen Herrn. Wie ist er dann sein Sohn? Und schaut, und niemand konnte ihm ein Wort darauf antworten und wagte auch von fortan niemand mehr, ihn zu fragen. Also Test abgeschlossen. Lamm Gottes ist vollkommen, Lamm Gottes ist fehlerlos und wird dann zur Hinrichtung geführt. Unser Herr der Herrlichkeit und dieses Blut kann die schlimmsten Sünde reinigen. Und mich erinnerte die Sache an Folgendes. Sie hatten Lust, mit Jesus zu streiten. Sie legten sich mit ihm an. Das ist das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und erinnerte mich an Hiob 9, Vers 2 und 3, wo Hiob sagt, ja, ich weiß sehr wohl, dass man gegen Gott nicht recht behalten kann. Hat jemand Lust, mit ihm zu streiten, er wird ihm auf 1000 nicht eins antworten können. Und hier haben wir Gott im Fleisch, sichtbar auf Erden, die hatten Lust, mit ihm zu streiten, stellt eine Frage, Funkstille. So, und jetzt noch im Eilzugstempo, warum steht diese Stelle, wo es heißt, siehe, dein König kommt, die zitiert wird bei Matthäus, er zitiert ja die Bibel sehr oft, weil die Juden kannten ja die Bibel, Matthäus schreibt ja für die Juden, warum das war's. Warum steht das bei Sacharja 9,9? Diese berühmte Prophetie. Und jetzt könnte ich wieder weit ausholen. Also es ist so wie mit dem Landeanflug. Und jetzt kommt Durchsage, nein, wir müssen bitte wieder anschnallen. Wir haben keine Landerlaubnis, wir müssen zurückfliegen. Kann sich nur noch um eine Stunde handeln. Keine Angst. Ich habe einen guten Freund und der hat ein Herz für Indien und so weiter und da berichtet er, wie er jetzt wieder nach Indien fliegen wollte und kam in Paris an, haben ihn nicht die Indian Airline besteigen lassen, obwohl er eigentlich alle Auflagen erfüllt hat. Also zurück zu Sacharja 9,9, da steht doch, Tochter Zion, freu dich. Die Verse 1 bis 8, vor allen Dingen von 3 bis 7, sind eine ganz exakte, verblüffend genaue Schilderung des Feldzugs Alexander des Großen gegen Syrien. Das ist das Jahr 332 vor Christus. Geben eigentlich auch die modernen Theologen zu, dass das Prophetie ist. Weil Sacharja, den lassen sie doch da im 6. Jahrhundert vor Christus sein. Und Alexander der Große hat hoch zu Ross die Gegner zu Boden geworfen. Wenn man ihm nicht gestattete, also eine Stadt sich ihm verschloss, dann hat er sie mit Macht niedergeworfen. Ein Bild für sozusagen den weltlichen Machtmenschen, den weltlichen Messias, Anführungszeichen. Und das ist jetzt der Gegensatz. Siehe, dein König kommt, Tochter Zion. Der ist das genaue Gegenteil, der ist arm, der ist ein Gerechter, der ist nicht hoch zu Ross, was so militärische Macht und Überlegenheit demonstriert, sondern der ist sanftmütig, der ist bescheiden, der reitet auf einen Esel, der wirbt um dein Herz, der klopft an deine Herzenstür. Und dieses vollkommene Lamm Gottes kann natürlich jeden vergeben, der zu ihm kommt. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Ich wollte eigentlich noch ausführlicher vorlesen, wie da ein Moslem zum Glauben kam, der als Mörder im Gefängnis saß. Aber vielleicht nur dieser einen Satz, der Außenminister in der Nazizeit, Ribbentrop. Der ging zum Galgen mit dem Satz, nachdem er vorher Gelegenheit hatte, mit der Bibel, mit dem Evangelium konfrontiert zu werden, der ging zum Galgen mit dem Satz, ich setze mein ganzes Vertrauen auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde getragen hat. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das ist die wichtigste Botschaft. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, du bist das wahre, du bist das vollkommene Passahlamm. Es ist dir niemand gleich. Du und dein Wort, sie sind fehlerlos. Und er weiß, wie die Welt das nicht wahrhaben will. Ach, wir bitten dich, Herr, in dieser Zeit, wo so viele Erschütterungen um sich greifen, junge Leute in den Tod springen, weil sie keine Zukunft mehr haben. Herr, wo die Welt jetzt zum Teil drastisch erkennen muss, wie schnell alles vorbei sein kann, du bleibst. Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dank sei dir, dass du gekommen bist. Und wir bitten dich, ich bitte dich für meine Zuhörer, für mich selber, dass wir dies wissen. Dein Blut reinigt, du bist das wahre Lamm Gottes. Deine Worte gehen über das Grab hinaus, du hast Worte ewiges Leben. Und wenn das hier, was uns manchmal so gefangen nimmt, dieses Vorletzte, wie Bonhoeffer es genannt hat, vorüber ist, wissen wir haben diese Ewigkeit, denn du bist auferstanden, du kannst nicht lügen. Und du hast gesagt, wer mich glaubt, wird leben, aber gleich stürbe. Amen.